MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Am Mittwoch beginnt in Würzburg der Katholikentag. Mehr als 30.000, die sind schon angemeldet. Und Geschäftsführer Roland Filzmeier, der hofft, dass die Besucher etwas für sich mitnehmen.
Ich wünsche mir, dass die Menschen gestärkt nach Hause gehen, mit vielen neuen Impulsen für ihre Gemeinde, mit frischer Motivation für ihr eigenes Engagement. Dass sie viele gute Begegnungen erleben, inspirierende Gespräche führen, auch mal streiten im besten Sinne und gleichzeitig Raum finden für Musik, für Gemeinschaft, aber auch für stille Momente mitten im Trubel so einer Großveranstaltung.
Mehr zum Katholikentag hören Sie natürlich in den nächsten Tagen auch hier bei uns im MKR, das Kirchenradio. Diese Woche, Donnerstag, ist Christi Himmelfahrt. Für Pfarrer Schießler ein ganz besonderer Tag, der für ihn wie ein kurzer Blick in die Zukunft ist. Warum? Das hören Sie jetzt in einer neuen Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Satz fesselt mich an Christi Himmelfahrt immer wieder. Vielleicht, weil er so wenig Feierliches an sich hat und so viel Bewegung fordert. Man könnte ja meinen, jetzt ist der Moment, stehen zu bleiben, nach oben zu schauen, sich festzuhalten an diesem Augenblick. Jesus geht und die Jünger stehen da und schauen hinterher. Vielleicht auch ein bisschen ratlos, vielleicht ein bisschen verloren. Wer könnte es ihnen verdenken? Und genau in diesen Moment hinein fällt diese Frage, fast wie ein Weckruf. Warum steht ihr da? Mit anderen Worten, bleibt nicht stehen, starrt nicht nach oben. Das Entscheidende beginnt doch jetzt nicht über euch, sondern hier mitten unter euch. Ich finde das bemerkenswert, denn es widerspricht einer Versuchung, die uns bis heute begleitet. Glaube als Rückzug, als ein sich hinwegträumen aus dem, was unten gerade schwierig ist. Aber genau das ist hier nicht gemeint. Der Blick zum Himmel ist kein Endpunkt, er ist eher eine Ausrichtung, eine Erinnerung daran, wohin wir gehören, aber nicht um dort zu bleiben, sondern um hier zu handeln. Vielleicht könnte man sagen, Glaube beginnt nicht im Hochblick, sondern im Aufbruch. Warum steht ihr da? Das hat etwas sehr Direktes. So als würde jemand sagen, du weißt doch eigentlich, was jetzt dran ist. Und das verändert etwas. Denn dann ist Christsein keine Form von Weltflucht, sondern im Gegenteil eine sehr konkrete Form von Weltverantwortung. Denn es geht nicht darum, auf ein Irgendwann zu warten, sondern das Reich Gottes in kleinen, tastenden Schritten jetzt schon sichtbar werden zu lassen. In dem, wie wir sprechen, wie wir entscheiden oder wie wir miteinander umgehen. Ich merke immer wieder bei mir selbst, wie schwer das manchmal ist. Wie oft ich stehen bleibe, beobachte, kommentiere, analysiere und doch einen Schritt zu wenig gehe. Vielleicht, weil es bequemer ist, vielleicht auch, weil es sicherer erscheint. Aber dieser Satz aus der Apostelgeschichte lässt mich da eben nicht mehr in Ruhe. Er bringt mich in Bewegung und er bringt mich auch zum Nachdenken über die letzten Jahre, über diesen Podcast, über all die Gedanken, die ich hier teilen dürfte, über politische Beobachtungen, persönliche Geschichten, theologische Versuche, die Wirklichkeit ein bisschen besser zu verstehen. Wenn ich ehrlich bin, dann war das nie ein fertiges Sprechen, eher ein tastendes Suchen. Ich war nie der, der alles erklären kann und möchte. Denn ich bin genauso einer, der selbst unterwegs ist. Einer, der ringt, der zweifelt, ja einer, der sich auch korrigieren muss. Ich sehe das gar nicht als Nachteil, sondern als eine sehr ehrliche Form der Verkündigung. Ich als Pfarrer, der eben nicht über den Dingen steht, sondern selbst mitten darin ist. Nicht als Erklärer, sondern als Mitgehender. Wenn ich auf 7 Jahre Schießlers Woche jetzt zurückblicke, dann empfinde ich es nicht als etwas Abgeschlossenes, sondern eher als etwas, das weitergegeben wird. Gedanken, die vielleicht bei dem einen oder anderen weiterwirken oder auch einfach verpuffen. Beides gehört dazu. Unfertig sein gehört dazu. vielleicht sogar mehr als uns lieb ist. Und gerade deshalb braucht es Bewegung, sonst bleibt man stecken, auch innerlich. Deshalb habe ich für mich entschieden, es wird noch 2 Folgen Schießlers Woche geben, dann ist dieses Format zu Ende. Nicht, weil mir nichts mehr einfällt, sondern weil ich nicht stehen bleiben möchte, weil ich gemerkt habe, bevor etwas zur Gewohnheit wird, die nur noch läuft, ohne dass wirklich Leben darin ist, gehe ich lieber einen Schritt weiter. Es wird auch kein Abschied im großen Stil sein, denn ich sehe einen Abschied nie nur als Verlust. Er ist immer auch die Möglichkeit für etwas Neues. Er wird zwar begleitet mit einem trauernden Auge, aber gleichzeitig mit dem Wissen, dass das Leben immer in Bewegung bleibt. Und vielleicht gilt es auch für das, was wir hier nun bereits tun. Verkündigungsformate dürfen sich wandeln. Sie müssen es sogar. Der Inhalt bleibt, wenn er trägt, aber die Form muss sich verändern dürfen. Sonst wird sie irgendwann zur Gewohnheit. Und Gewohnheit ist selten ein guter Ort für einen lebendigen Glauben. Und irgendwie passt das erstaunlich gut zu diesem Fest Christi Himmelfahrt. Himmelfahrt ist ja kein Ende, bei dem man sagt, jetzt ist alles vorbei. Es ist eher so ein Moment, in dem sich etwas verschiebt. Einer geht und plötzlich sind die anderen dran. Ja, es ist eben die Zumutung dieses Tages, dass wir nicht mehr nur schauen können, dass wir gefragt sind im Hier und Jetzt mit dem, was wir können und auch mit dem, was wir nicht können. Ich finde das ehrlich gesagt manchmal ganz schön anstrengend, aber gleichzeitig auch tröstlich, weil es zeigt, es kommt nicht darauf an, dass ich alles weiß, sondern dass ich gehe. Vielleicht reicht das schon, jeden Tag einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und sich dabei immer wieder diese Frage gefallen lassen, stehe ich noch oder bin ich schon unterwegs? Ich wünsche uns ein wunderschönes Himmelfahrtsfest, allen Vätern alles Gute zum Vatertag und uns allen eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund und des MKR.
Knallbunt und mit jeder Menge gute Laune besuchen die Einherz-Clowns regelmäßig soziale Einrichtungen und Heime in München. Einmal im Monat kommen die Spaßmacher auch ins Senioren- und Pflegeheim Vincentinum in München. Sie tauchen immer zu dritt oder viert auf und verbreiten dabei richtig gute Laune.
Freitagnachmittag im Vincentinum, dem ältesten Senioren- und Pflegeheim Münchens. Es gibt Kaffee und Kuchen und die Einherz-Clowns sind mit Gesang und Späßen mittendrin. Der Theologe Georg Fleischer hat sie vor 4 oder 5 Jahren zum ersten Mal eingeladen. Er ist für das Seelsorgerliche, aber auch das Freizeitangebot im Vincentinum zuständig.
Mir ist es wichtig, dass die Bewohner Abwechslung haben, dass sie hier auch Sachen erleben, die sie vielleicht noch gar nicht kennen. So Clowns kennt man aus dem Zirkus, aber dass ein so ein Clown persönlich anspricht und persönlich auf einen eingeht, das ist jetzt etwas Ungewöhnliches, ja.
Besonders ist auch, die Besuche der Einherz-Clowns sind kostenlos und sie kommen immer mit einem Thema zu Besuch. Diesmal mit dem Motto Frühjahrsputz, erklärt Maren Fraß alias Schnupsi.
Heute natürlich bei dem Thema Frühling kommt ein knallrotes Kleid mit vielen Frühlingstupfen drauf. Natürlich singen wir auch heute das Lied Blumen aus Amsterdam. Die sind dann natürlich aus München.
Schnupsi und ihre 2 Clowns-Kolleginnen verteilen Tulpen und lassen die Wischmops kreisen. Mit Blumenkranz im Haar und Luftballons bringen sie den Frühling ins Vincentinum. Ähnliche Nachmittage haben sie schon zum Thema Maibaum oder Oktoberfest gestaltet. Das geht weit über reine Unterhaltung hinaus. Wie viele ihrer KollegInnen hat Michaela Faltelhauser eine Ausbildung in therapeutischer Clownerie gemacht.
Wir sind ehrenamtlich und sind hier unterwegs einfach, um den Senioren Freude zu bereiten, sie zum Lachen zu bringen, auch die dementen Senioren zu animieren, Erinnerungen wachzurufen. Ja.
Die Clowns singen mit den Heimbewohnern altbekannte Schlager, spielen mit ihren Handpuppen und die Pflegebedürftigen freuen sich.
Dass die eine mich sofort wiedererkannt hat, das war schön. Das hat mir gefallen. Wie sie angezogen sind, das gefällt mir auch gut.
Ich war ein bisschen überrascht. Aber im Grunde genommen finde ich es gut, ja, dass die Leute einfach aufgemuntert werden.
Geld verdienen die Clowns mit ihrer Arbeit für die Seele nicht, aber sie bekommen eine besondere Aufwandsentschädigung, sagt Clownin Michaela Faltelhauser.
Das Lachen und die Freude von den Senioren.
Und ihre Kollegin Maren Fraß alias Schnupsi ergänzt,
Die geben uns viel mehr zurück, als wir ihnen schenken können. Das ist immer so mein Inneres, was ich oft schon während des Klaunens denke. Und auch die, die ganz still in der Ecke sind, die kommen vielleicht nicht beim allerersten Besuch, aber spätestens bei dem zweiten. Und die machen mit und es ist einfach traumhaft schön.
Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
Haben Sie schon mal etwas von Sensiplan gehört? Das ist eine Methode der natürlichen Familienplanung, bei der ohne Hormone ganz genau die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage einer Frau bestimmt werden können. Auch im Bistum Passau wird diese Methode angewendet, und zwar im Referat Ehe, Familien und Kinder. Sonja Fischer-Zeudel, die ist Ansprechpartnerin dort und seit kurzem auch zertifizierte Sensiplanberaterin.
Wer einen Kinderwunsch hat oder hormonfrei verhüten möchte, für den gibt es die sogenannte Sensiplan-Methode. Frauen beobachten dabei täglich Basaltemperatur und Zervixschleim, um ganz genau bestimmen zu können, an welchen Tagen im Zyklus sie fruchtbar sind. Genauer erklären kann das alles Sonja Fischer-Zeudel. Sie ist Sensiplan-Beraterin und eben Ansprechpartnerin für natürliche Familienplanung bei uns im Bistum.
Ja, da muss ich ganz kurz ausholen. Natürliche Familienplanung ist ein Überbegriff für ganz verschiedene Methoden, die es auch schon sehr, sehr lange gibt. Und es gibt Unterschiede, welche Körperzeichen beobachtet werden, wie die dokumentiert werden und auch wie die ausgewertet werden. Und darum hat sie vor einiger Zeit, um das abzugrenzen, der Name Sensiplan entwickelt. Und darunter verbirgt sich eine Methode, die zwei Körperzeichen beobachtet, die werden aufgezeichnet, also dokumentiert und anschließend dann ausgewertet nach einem festen Regelwerk im aktuellen Zyklus. Und so kann man quasi die fruchtbaren von den unfruchtbaren Tagen unterscheiden und entsprechend der Familienplanungsabsicht handeln.
Wenn es jetzt nicht gerade um den Kinderwunsch, sondern eher um Verhütung geht, stellt sich da natürlich die Frage, wie sicher ist die Methode überhaupt und wie hoch ist das Risiko, vor allem von Anwendungsfehlern?
Sensiplan ist die einzige Methode, einzige nicht hormonelle Methode, deren Sicherheit wissenschaftlich belegt ist. Das heißt, sie wird auch in den ärztlichen Leitlinien als sehr sicher eingestuft und empfohlen. Für die Sicherheit gibt es einen Wert, den sogenannten Pearl-Index, der beschreibt, wie viele Frauen von 100, die eine Methode ein Jahr lang angewendet haben, werden schwanger. Und dieser Pearl-Index liegt bei 0,4 bis 1,8, also im Bereich der Pille.
Abseits der Familienplanung kann Sensiplan Frauen auch dabei unterstützen, ihr Körperbewusstsein zu stärken und ihren Zyklus besser kennenzulernen. Und es ist eine Methode, die gerade aktuelle Bedürfnisse und Vorstellungen von Frauen aufgreift.
Ich habe das Gefühl, dass wirklich viel, vor allem junge Frauen, einfach ein bisschen das kritischer hinterfragen, was mache ich mit meinem Körper, so dieses Gesundheitsbewusstsein, so ein Trend zur Natürlichkeit ist da. Aber auch Studien zeigen, dass einfach so der Trend weggeht von Hormonen. Ja, es tut sich was und ich finde es auch wirklich sehr gut, ein bisschen auf sich aufzupassen oder einfach genauer zu hinterfragen. Zum Thema Gleichberechtigung, gell, dass nicht nur alles die Frau regeln muss. Und da bietet Sensiplan auch eine gute Möglichkeit, sich da als Paar einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Wer sich über die Sensiplan-Methode genauer informieren möchte, schaut am besten einfach mal auf der Website des Bistums Passau vorbei. Dort sind regional alle Sensiplan-Beraterinnen und Berater gelistet. Es gibt Termine für Infoabende und Informationen zu Einführungskursen.
Der Ruhestand, für viele ein lang ersehnter Traum. Endlich mehr Zeit für das, was im Berufsleben oft zu kurz gekommen ist. Hobbys, Reisen, Familie. Gleichzeitig weniger Verpflichtungen und Stress. Doch wenn es dann soweit ist, dann merken manche, ja, dieser Übergang, der ist gar nicht so leicht, wie man es sich vorgestellt hat.
Denn mit dem letzten Arbeitstag verändert sich oft mehr als nur der Tagesablauf. Das sagt auch Angelique Goldrian, Psychologin in der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle im Erzbistum München und Freising.
Das ist eine ganz herausfordernde Schwellensituation, weil man ja einfach sowas wie eine feste Tagesstruktur verliert, weil man nicht mehr in einem festen beruflichen Kontext ist, also auch Kolleginnen und Kollegen verliert, weil man sowas wie eine berufliche Identität erstmal aufgeben muss und viel Lebenszeit frei wird, die auch erstmal wieder gefüllt werden muss.
Diese Umstellung wirkt sich auch auf Beziehungen aus. Paare verbringen plötzlich viel mehr Zeit miteinander und müssen ihren Alltag neu organisieren.
Oft müssen Rollen neu ausgehandelt werden. Das heißt, jeder sollte auch über seine eigenen Bedürfnisse sprechen. Wie viel Zeit will man gezielt mit der Partnerin, mit dem Partner verbringen und wie viel eigene Freiräume braucht man? Muss man sich Aufgaben neu aufteilen? Und wie will man auch die Zeit sinnvoll nutzen miteinander? Was möchte man miteinander machen und welche Träume will man vielleicht noch gemeinsam verwirklichen?
Denn im Ruhestand stecken ja auch ganz viele Chancen. Damit keine Leere im Leben entsteht, ist es hilfreich, sich die eigenen Kompetenzen bewusst zu machen und sie bei neuen Aufgaben einzusetzen.
Dass ich mir überlege, wie kann ich denn das, was ich gerne mache und worin ich mich kompetent fühle, weitergeben? Oder wie wäre ich in der Familie gebraucht? Oder ich kann ein Ehrenamt übernehmen in der Gemeinde. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, eigene Fähigkeiten und Kompetenzen im Ruhestand zu leben.
So entsteht ein neues Gefühl von Sinn und Zugehörigkeit, auch ohne Beruf. Und dabei hilft vor allem, den Blick auf das zu richten, was da ist und nicht auf das, was fehlt.
Die beste Prophylaxe gegen Traurigkeit ist immer die Dankbarkeit. Allein so alt zu werden, dass man in den Ruhestand gehen kann, heißt ja auch, dass man ziemlich lang ziemlich fit war. Und es ist doch Zeit, die man jetzt noch geschenkt bekommt. Und Dankbarkeit ist einfach eine Haltung, die mich selber immer wieder daran erinnern kann, was es Gutes in meinem Leben gibt.
Auch ein tieferes Vertrauen ins Leben kann tragen. Studien haben gezeigt, dass Menschen mit einer spirituellen Verankerung im Leben besser mit altersbedingten Veränderungen umgehen.
Wenn ich eine tiefere Ebene habe, in der ich mich angenommen fühle oder mich auch selbst annehmen kann, die man vielleicht im Glauben, im Gebet, im sozialen Miteinander entwickeln kann, dann hat man mehr Kraft, mehr Resilienz, mehr Widerstandskraft, um Veränderungen gut bewältigen zu können.
Der Ruhestand ist also kein Ende, sondern ein neuer Anfang. Eine Phase, die Zeit braucht, aber auch viele Möglichkeiten bietet. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Wer mehr darüber erfahren möchte, wie ein guter Übergang in den Ruhestand gelingen kann, das ganze Gespräch mit Psychologin Anjali Goldrian, das hören Sie bei Total Sozial auf innehalten.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Der Countdown für den Katholikentag in Würzburg, der läuft. Am Mittwoch geht's dann los, auch für die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, ohne die so ein Großereignis ja gar nicht möglich wäre. Dass die auch etwas zu essen bekommen, dafür sorgen unter anderem die Malteser. Das Malteser Verpflegungsteam aus Traunstein wird jeden Tag bis zu 200 Mahlzeiten kochen, damit auch all die Freiwilligen wirklich satt werden. Malteser-Feldkoch Thomas Geischeder, der setzt dabei vor allem auf deftige Gerichte.
Ein Schweinebraten mit Knödel oder Putengeschnetzeltes mit Reis, also Gulaschsuppe, Gulasch mit Nudeln. Also das sind so die Sachen, die wir da machen vor Ort. Es soll ja was vernünftig sein, wenn ich lang draußen bin im Einsatz, auch mal was Deftiges. Einfach damit die Helfer wieder Kraft und Energie haben.
Normalerweise sind Thomas Geischeder und sein Team für den Katastrophenschutz im Einsatz. Sie versorgen zum Beispiel Menschen, die wegen einer Gefahrenlage ihre Häuser vorübergehend verlassen müssen. Immer mit dabei die mobile Feldküche.
Das ist ein Küchenanhänger, der besteht bei uns zum Beispiel aus 4 Modulen. Das sind ein großer Bratkessel und 2 Kochkessel, 2 große, mit rund 125 Liter jeweils. Dann haben wir noch einen Konvektomaten dabei, wie man es aus der Gaststättenküche kennt. Und mit dem arbeiten wir in der Regel.
Für den Katholikentag in Würzburg hat Thomas Geischeder schon mit den Planungen begonnen. Der ehrenamtliche Feldkoch rechnet gerade aus, welche Mengen an Lebensmitteln er für die verschiedenen Menüs benötigt.
Wir rechnen für 100 Portionen ungefähr 25 Kilo Fleisch, dann 100, 150 Gramm Nudeln und dementsprechend die Soße noch dazu. Gute 200 Gramm Krautsalat, Dann kommen wir auf ein Gesamtmenü von 450, 500 Gramm je Helfer, damit einfach jeder satt wird.
Die Traunsteiner Köche haben den Auftrag, jeden Tag ein warmes Abendessen für bis zu 250 Katholikentagshelferinnen und Helfer bereitzustellen. Eine überschaubare Aufgabe, findet Thomas Geischeder. Da bleibt nebenbei auch noch Zeit, mit den Ehrenamtlichen der anderen Verpflegungsteams zu ratschen.
Dann sind der zweite oder dritte Feldküche mit dabei, mit Helfer. Manche haben eine ältere Feldküche, manche eine neuere. Also man kann sich da wirklich gut austauschen. Was hat die neue für Vorteile, was hat es für Nachteile oder so weiter. Und man freut sich einfach, man sagt, Mensch, der ist dabei, der ist dabei. Und man sieht den mal wieder, was hat sich bei dem Neues getan und so weiter. Also es macht einfach Spaß.
Wem Kochen Freude macht und wer noch eine Freizeitbeschäftigung sucht, die Malteser in Traunstein, die suchen immer Frauen und Männer, die sich zu ehrenamtlichen Feldköchen ausbilden lassen wollen. Wer gerne den Kochlöffel schwingt, der kann sich einfach in der Malteser Geschäftsstelle in Traunstein melden. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Mit Verpflegung unterstützen die Malteser aus dem Erzbistum München und Freising den Katholikentag in Würzburg. Der beginnt am Mittwoch. Ja, und um diesen außergewöhnlichen Einsatz geht es auch im MKR-Podcast Malteser-Momente mit meinem Kollegen Paul Hasel. Der ist jederzeit verfügbar auf innehalten.de oder auch überall da, wo es Podcasts gibt. In Würzburg wuselt es. Die letzten Vorbereitungen für den 104. Deutschen Katholikentag, die laufen. Von Mittwoch bis Sonntag werden dort rund 30.000 Besucher erwartet. Und wer sich schon mal so ein bisschen gedanklich darauf einstimmen möchte, für den gibt's gleich einen passenden Lesetipp, gleich nach dem Kinderbuch- und Romantipp. Viel Spaß!
Buchprofile, der MKR-Lesetipp, der Roman.
Hiro Arikawa, Die Reisenden der Hankyu-Bahn. In diesem Roman geht es um Menschen, die mit der Hankyu-Bahn in Japan zwischen Kyoto und Osaka unterwegs sind. Auf der Fahrt begegnen sich ganz unterschiedliche Personen. Ihre Wege kreuzen sich zufällig, doch diese Begegnungen verändern oft mehr, als man denkt. Die Geschichten sind miteinander verbunden und zeigen kleine, besondere Momente im Alltag. Beim Lesen hat man das Gefühl, kurz innezuhalten und den Alltag mit anderen Augen zu sehen. Ein Buch, das leise wirkt, aber lange nachklingt. Die Reisenden der Hankyu-Bahn von Hiro Arikawa kostet 20 Euro.
Das Kinderbuch.
Natalia Schaloschwili. Was brauchst du, kleine Katze? Die kleine Katze streift durch die Welt und sucht, was sie glücklich macht. Sie entdeckt Futter, ein weiches Körbchen und einen warmen Platz. Doch das allein reicht noch nicht. Erst als sie Nähe, Streicheleinheiten und jemanden findet, der sie lieb hat, fühlt sie sich wirklich wohl. Mit zarten Bildern und ruhigen Worten erzählt das Buch von Geborgenheit, Wärme und dem Gefühl, willkommen zu sein. Eine sanfte, herzerwärmende Geschichte zum Vorlesen, Einkuscheln und gemeinsam Zeit genießen. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Was brauchst du, kleine Katze? Von Natalia Schaloschwili kostet 15 Euro.
Das Sachbuch.
Anselm Grün. Hab Mut, steh auf. Das Buch greift das Leitwort des Deutschen Katholikentags auf, der diese Woche in Würzburg startet. Hab Mut, steh auf. Dieses stammt aus einer biblischen Geschichte über den blinden Bartimäus. Anselm Grün erklärt solche Geschichten neu für heute. Er zeigt, wir sollen Mut haben, aufzustehen, für uns selbst, für andere und für eine bessere Gesellschaft. Vor allem in unsicheren Zeiten geht es darum, Hoffnung zu behalten und Verantwortung zu übernehmen. Hab Mut, steh auf. Von Anselm Grün kostet 16 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund.
Einen schönen Mittwoch wünsche ich Ihnen hier bei uns im MKR, das Kirchenradio. Was liegt eigentlich bei Ihnen gerade auf dem Schreibtisch? Stifte? Ein Notizbuch? Vielleicht Spruchkarten? Bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder liegt offenbar dort auch eine Bibel. Das hat er im Interview mit unserem Magazin Innehalten verraten. Worum es in dem Gespräch außerdem noch ging, darüber spreche ich jetzt mit dem stellvertretenden Chefredakteur Florian Ertel. Hallo Flo.
Katharina, grüß dich.
Flo, ihr habt mit Markus Söder ein Interview über Glaube und Politik geführt. Und ich habe darin gelesen, er hat auch gesagt, dass auf seinem Schreibtisch eine Bibel liegt. Welche Bedeutung hat denn für ihn Religion, sowohl in der Politik als auch für unsere Gesellschaft?
Ja, es scheint, dass für unseren protestantischen, fränkischen Ministerpräsidenten der Glaube schon eine gewisse Bedeutung hat. Er bezeichnet sich selbst nicht als frömmelnder Pietist, aber als jemand, der schon betet, und die Bibel am Schreibtisch, die wäre für ihn wichtig, nicht fürs Alltagsgeschäft, sondern für, wie er es ausdrückt, die großen Fragen. Und da erinnert er vor allem an die Corona-Zeit, wo man eben ja praktisch keinerlei Vorlagen hatte, wie man zu reagieren hatte. Und da war es für ihn schon wichtig, dass man irgendwo einen Kompass hat, der einem dann auch bei so großen und auch weitreichenden Entscheidungen irgendwie eine Orientierung geben kann.
Mhm. Wenn ich weiter so in eurem Magazin blättere oder geblättert habe, dann habe ich da auch einen weiteren Artikel gefunden. Da geht es um Spiritualität als Kraftquelle, also besonders für pflegende Angehörige. Flo, warum ist Selbstfürsorge so wichtig, wenn man andere Menschen pflegt? Und vor allem, welche Rolle kann Spiritualität dabei spielen?
Ja, es ist eine interessante, ja, Weisheit, hätte ich fast gesagt, oder was bei einer Studie, darum geht es nämlich hier, eine Studie von einem Jesuiten und einer Pflegewissenschaftlerin hat herausgebracht, dass Spiritualität pflegende Angehörige stärken kann. Und das liegt vor allem daran, um es auf einen Nenner zu bringen, in dem Moment, wo der Pflegende stärker auf sich selbst achtet, kann er auch besser mit dem Zupflegenden umgehen. Und man muss Spiritualität da ein bisschen weiter sehen. Also das ist nicht gleich Religion, sondern das umfasst eben auch ja, das eigene Selbstverhältnis, sage ich mal. Und wer dort einen gewissen Einklang ist, und vielleicht die eine Hörerin oder der andere Hörer, die können das nachvollziehen, die vielleicht selbst in einer pflegenden Situation sind, da ist man von Tag zu Tag unterschiedlich gut drauf, sage ich mal, da, je nachdem, wie die Belastung ist. Aber wer mit sich in einem gewissen Gleichgewicht ist, der kann das dann eben auch übertragen auf die pflegende, auf die zu pflegende Person. Und ja, insofern ist es da auch immer wichtig, so haben die beiden dann gesagt, sich mehr Zeit für sich selber zu nehmen und dabei auch sich ja selbst auch gut zu sich sein. Weil viele Menschen in dieser Situation haben halt nur noch den zu Pflegenden vor Augen und vergessen sich dabei selbst oder stellen alle eigenen Wünsche immer sehr hinten an, was dann letztendlich ja auch sich wiederum auf den zu Pflegenden auswirkt. Also es ist so eine Art, ich hätte es fast gesagt, Teufelskreis oder eben auch ein guter Kreis, ein Zirkel. Wenn man gut zu sich ist, ist man auch gut zum anderen.
Mhm. Und das vielleicht nicht nur, wenn man Menschen pflegt, sondern auch so im Alltag.
Das ist ganz richtig. Also das können wir auch für uns im Alltag. Sei gut zu dir selbst, dann bist du gut zu deinen Mitmenschen. Ja?
Das nehmen wir doch mit in den Tag. Danke, Flo, für den Einblick in die neue Ausgabe unseres Magazins Innehalten. Sie bekommen es in vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising, können es sich ganz bequem im Abo nach Hause liefern lassen oder es digital in unserer Michaelsbund-App lesen. Viel Spaß dabei! Rund 37.000 Menschen arbeiten in Bayern in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Annette ist eine von ihnen. Die 43-Jährige hat das Down-Syndrom und lebt bei ihren Eltern im Großraum München. Von Montag bis Freitag geht sie ganz normal zur Arbeit ins Monsignore Bleierhaus in München-Pasing. Um dorthin zu kommen, nutzt sie einen besonderen Service, und zwar den Malteser Fahrdienst.
Es ist Dienstagmorgen um kurz vor 7. Annette steht mit ihren Eltern am Gartentor und wartet auf den Kleinbus des Malteser Fahrdienstes. Ihre Mutter ist froh, dass es für Annette diese Möglichkeit gibt, zur Arbeit zu kommen.
Sie kann zwar gut reden und alles, aber sie braucht einfach Unterstützung. Und sie tut sich auch schwer mit öffentlich fahren und dann kriegt sie Panik, wenn der Bus nicht kommt.
Ohne zu zögern steigt Annette zu den anderen in den Bus. Das liegt auch an Christo. der den Kleinbus fährt.
Sag doch gleich, dass du vorne gerne sitzen willst, aber es geht ja leider nicht mehr.
Man ist echt super und ist auch immer pünktlich da. Es macht Spaß mit ihm, mit toller Musik, echt toll. Ja, ich fahre immer gerne mit.
Auf der Fahrt zum Monsignore Bleierhaus erzählt Annette, dass sie dort in der Montage arbeitet.
Ich mache Nägel aus Metall und dann müssen die schwarzen Teile rein, die kleinen Teilchen, ja.
Aber nicht nur die Arbeit motiviert Annette, jeden Tag ins Monsignore Bleierhaus zu fahren.
In der Arbeit bin ich in einer Tanzgruppe. Da machen wir Auftritte auch, müssen auch mal ab und zu wegfahren, ja. Dann machen wir auch noch einen Zumpa-Tanz, ja. Das ist auch für die Tanzgruppe, aber es macht Spaß.
Bis 16 Uhr geht Annettes Arbeitstag im Monsignore Bleierhaus. Dann geht es wieder zurück nach Hause. Natürlich mit dem Malteser Fahrdienst. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Mein Kollege Paul Hasel, der hat den Malteser Fahrdienst für den Bezirk München einen ganzen Vormittag lang begleitet. Und die komplette Reportage, die hören Sie im MKR-Podcast Malteser Momente zu finden auf innehalten.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Der Taxifahrer Wigal Brunner, das ist kein Kind von Traurigkeit und er lebt in seiner Traumheimatstadt München. Das ist der Auftakt des neuen Films Ein Münchner im Himmel, der heute am Donnerstag in die Kinos kommt. Ziemlich passend zu Christi Himmelfahrt, denn Hallodri Wigal, der wird in seinem Auto von einer Tram erfasst und jäh aus dem Leben gerissen.
Na servus.
Was zum Teufel bin ich?
Du bist tot, Ludwig.
Aber jetzt ist doch dann die Wiesn.
Der Münchner im Himmel ist vom Jenseits so gar nicht begeistert, weil es da kein Bier gibt, nur Sojamanna und Yoga bei Hafenklängen. Also schickt man ihn zurück auf die Erde. Er hat eine Chance, zurück zu den Lebenden zu kommen. Wigal muss auf Erden sein Karma-Konto wieder ausgleichen, erzählt Regisseur Daniel Dietl.
Dort versucht er, in sein Leben zurückzukehren und muss aber erkennen, dass er als Geist, der er ist, es nur eine Person gibt, die ihn wahrnehmen kann. Und das ist seine Teenage-Tochter, die er zu Lebzeiten etwas vernachlässigt hat.
Und diese Tochter Toni ist anfangs gar nicht angetan, dem Vater zu helfen. Maxi Brückner aber, der den Wigal spielt, kommt seiner Tochter als Geist näher als zu Lebzeiten. Genau das ist die Idee hinter der bayerischen Komödie.
Eben weil Leben und Tod so nah zusammenliegen und das Lachen und das Trauern, dass man das eben zusammenbringen müsste. Und so ist dieser Film entstanden und gerade auch mit diesem Hintergedanken, wie man sich angesichts des Todes miteinander versöhnen sollte.
Regisseur Dietls Werk ist nicht nur wegen Darstellern wie Maxi Brückner, Michaela May und Heiner Lauterbach sehenswert. Er kommt in der guten Tradition der bayerischen Komödie daher, wird aber nie platt und transportiert satirisch hintersinnig das Münchner Lebensgefühl. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Renovabis, so heißt das Hilfswerk der katholischen Kirche mit Sitz in Freising, das sich in Osteuropa engagiert. Renovabis unterstützt dort Menschen, die in ihrer Heimat in Armut oder schwierigen Verhältnissen leben. Eines dieser Länder, in denen das Hilfswerk aktiv ist, ist Armenien. Mein Kollege Vanja Ebelsheiser, der hat dort geschaut, wie es den Menschen geht.
Jede Nacht vor dem Schlafengehen versuche ich, mich an alle Straßen und Gebäude aus meiner Heimat zu erinnern. Auf YouTube gibt es viele Videos, die ich mir anschaue. Leider steht dort unser Haus nicht mehr. Sie haben dort jetzt ein Hochhaus gebaut. Anush Matirosyan ist aus Bergkarabach nach Armenien geflohen. Bergkarabach ist eine Region auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, die lange von Armenien bewohnt wurde. Bis Aserbaidschan das Gebiet in einem Krieg zurückerobert hat. Über 100.000 Armenier aus Bergkarabach mussten daraufhin ihre Heimat verlassen und nach Armenien fliehen. So auch Anush, die heute mit ihrer Familie in einer Provinz im Süden Armeniens lebt. Ein Raum voller Kinder. Auch sie sind aus Bergkarabach geflohen. Vor ihnen steht Anush und zeigt ihnen Tanzschritte. Getanzt wird zu Waka Waka von Shakira. Der Tanzclub wurde von einer lokalen NGO gegründet, mit finanzieller Unterstützung von Renovabis. Den Job als Trainerin der Gruppe hat Anush bekommen.
Vater, im Gang, ne?
Tanzen ist mein Leben. Wenn ich ein, zwei Tage lang nicht tanze, fange ich an, über schlechte Dinge nachzudenken. Das ist eine Tragödie für mich, weil Tanzen mir Hoffnung und Lösungen gibt im Leben. Seit seiner Gründung hat Renovabis in Armenien rund 250 Projekte mit fast 10 Millionen Euro unterstützt. Der Fokus liegt aktuell auf Menschen wie Anush, die aus Bergkarabach geflohen sind, sagt der Hauptgeschäftsführer von Renovabis, Pfarrer Thomas Schwarz.
Wir unterstützen Projekte lokaler und regionaler Partner hier in diesem Land. Die möchten, dass die Menschen, die nicht nur ihr Haus und ihren Hof verloren haben, sondern auch fürchten müssen, ihre ideelle und kulturelle Herkunft zu verlieren, dass die so gestärkt werden und in ihren Traumata so auch resilient gemacht werden, dass sie wieder Mut bekommen, nach vorne zu schauen.
Ein weiteres Projekt finanziert Renovabis in der Hauptstadt Jerewan. Hier haben 30 junge Vertriebene aus Bergkarabach kreative, künstlerische Projekte umgesetzt. Geleitet wurde das Ganze von Monika Sargsyan. Unser Hauptanliegen bei dem Projekt bestand darin, insbesondere jungen Menschen zu zeigen, dass es möglich ist, aus eigener Kraft und allein mit den eigenen Ressourcen, der eigenen Identität und der eigenen Kultur eine Veränderung herbeizuführen. Nur indem man seinem Hobby nachgeht, dem, was man am liebsten macht. Künstlerisch tätig sein, singen etc. Auch Anna ist aus Bergkarabach nach Armenien geflüchtet. Das Projekt der Opernsängerin bestand darin, eine Reihe von armenischen Schlafliedern zu produzieren.
I recognize that not many Armenian mothers, especially mothers.
Mir ist aufgefallen, dass viele armenische Mütter die armenischen Schlaflieder nicht kennen. Sie singen zwar für ihre Kinder auf unterschiedliche Art und Weise, aber singen nicht die echten armenischen Schlaflieder, die es gibt. Ich wollte also den Müttern zeigen, wie viele unterschiedliche Schlaflieder wir haben. Wer alles verloren hat, braucht neue Perspektiven. Renovabis unterstützt in Armenien genau solche Projekte. Für Bildung, Gemeinschaft und die Chance, in einer neuen Heimat wirklich anzukommen.
Immer kurz vor Pfingsten, da feiert die katholische Kirche Christi Himmelfahrt. Den Tag also, an dem Jesus heim zu seinem Vater gegangen ist. An diesem Tag haben ihn die Jünger zum letzten Mal gesehen. Aber Himmelfahrt? Wie muss ich mir das vorstellen? Dazu frage ich jetzt meinen Kollegen Willi Witte. Hallo Willi.
Hallo Katharina.
Willi, kannst du mir da weiterhelfen? Gibt es da ein paar Informationen, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist?
Ja, also wirklich nur ganz wenige, weil da schweigt sich auch die Bibel aus. Es gibt nur in der Apostelgeschichte des Evangelisten Lukas eine Information dazu, nämlich dass eine Wolke Jesus aufgenommen hat. Mehr sagt er dazu nicht, aber in einigen Pfarreien im Erzbistum, also in Mittenwald, in Anzing und in Baumburg, wird diese Himmelfahrt ganz plastisch nachempfunden. Da wird dann eine Christusstatue, meistens vom Mesner, an einem Seil in die Höhe gezogen und verschwindet durch ein Loch in der Kirchendecke. Der Brauch kommt aus der Barockzeit, als nur die wenigsten lesen konnten. Und so hat man dann für die Gottesdienstbesucher eben dieses Schauspiel inszeniert. Ansonsten sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt.
Ja, das ist gut. Also können wir jetzt alle mal überlegen, wie wir es uns vorstellen. Willi, sag, welche Bedeutung im Glauben hat denn der Christi-Himmelfahrtstag genau?
Also Christi-Himmelfahrt ist auf alle Fälle ein Tag der Freude. Dass Christus uns nämlich in den Himmel vorausgegangen ist und die Auffahrt wird als Triumph über das Irdische angesehen, also der Sieg des Ewigen, des Jenseits über das irdische Leben. Den Feiertag gibt es übrigens schon seit dem 4. Jahrhundert. Er wird 40 Tage nach dem Osterfest gefeiert, weil nämlich die Bibel berichtet, dass Jesus sich seinen Jüngern noch 40 Tage nach seiner Auferstehung gezeigt hat und dann erst in den Himmel aufgefahren ist. Christi Himmelfahrt ist also immer an einem Donnerstag. Das hat einen hohen Symbolwert durch die Zahl 40, die man aus der Antike kennt, die man zum Beispiel auch bei den 40 Tagen wiederfindet, die Jesus in der Wüste verbracht hat. Und auch noch wichtig, im Umfeld des Himmelfahrtstages finden an vielen Orten Prozessionen durch die Felder und die Wiesen statt, in denen die Gläubigen um ein gutes Erntejahr beten.
Mhm. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Christi Himmelfahrt, aber heute ist ja Vatertag auch, viele feiern das. Sind die beiden Tage, gehören die irgendwie zusammen? Also gibt es da irgendeinen Bezug zueinander?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Deutungen. Also sicher ist, dass der Vatertag, dieser Begriff, ab den 1920er Jahren im deutschen Sprachgebrauch ziemlich verankert wurde, unter anderem durch die werbetreibende Wirtschaft. Und da hat man wohl einen Tag gesucht, an dem die Herren eh schon feuchtfröhlich unterwegs gewesen sind an diesem Feiertag, dass viele Männer miteinander wandern gehen oder auch nur mit dem Bollerwagen und ein paar Kisten um die Häuser ziehen, konnte man auch geschichtlich deuten, denn es gab das alte germanische Recht, das weiß halt kein Mensch mehr, da mussten die Grundbesitzer nämlich einmal im Jahr um ihr Eigentum herumgehen, um es behalten zu dürfen. Also haben es quasi ersessen sozusagen. Und was den Vater im Vatertag angeht, in der Bibel steht sehr wohl was vom Vater, nämlich dass die Jünger mit dem auferstandenen Jesus zum Ölberg gegangen sind, um sich von ihm zu verabschieden. Und er sagte zu ihnen, er geht heim zu seinem Vater.
Also gibt es da doch eine Verbindung. Vielen Dank, Willi, für die ganzen Infos. Und wir wünschen Ihnen allen ein frohes Christi-Himmelfahrtsfest. Ja, und den Männern einen schönen Vatertag. Hier bei uns in Bayern gehören rund 60% der Menschen einer großen christlichen Kirche an. Die Bevölkerung in Armenien dagegen ist zu nahezu 100% christlich. Das liegt auch daran, dass Armenien eines der ersten Länder überhaupt war, in denen sich das Christentum durchgesetzt hat. Mein Kollege Vanja Ebelzeiser war dort und er erklärt warum.
Sonntagmorgen in einer Kleinstadt in den armenischen Bergen. Die Muttergotteskirche ist voll besetzt. Der armenisch-apostolische Gottesdienst hier unterscheidet sich von dem, was wir aus katholischen Messen kennen. Er dauert länger, ganze 2 Stunden. Vor der Tür herrscht ein reges Kommen und Gehen, weil es nicht ungewöhnlich ist, zwischendurch raus und dann wieder reinzugehen. Innen liegt so viel Weihrauch in der Luft, dass das Atmen schwerfällt. Den Grund für den vielen Weihrauch erklärt Margaret, die in der örtlichen Pfarrei sehr aktiv ist. Die Menschen hier mögen den Weihrauch. Und selbst diejenigen, die sonntags nicht in die Kirche gehen, haben Weihrauch zu Hause, weil sie daran glauben, dass er die Luft reinigt und die Nerven beruhigt. Auch in Armenien ist die Kirche aber nicht mehr so bedeutend wie früher einmal, sagt der armenische Theologe Harut Harutanyan.
Manche Wissenschaftler sagen, es gibt keine Statistik, aber höchstens 10% geht in die Kirche. Also wenn du alles im Durchschnitt berechnest. Ne?
Und doch bleibt die Kirche für viele Armenier ein wichtiger Teil ihrer nationalen Identität. Das liegt auch an ihrer Geschichte. Denn Armenien war das erste Land überhaupt, das das Christentum zur offiziellen Religion ihres Staates machte. Der Überlieferung nach bekehrte Gregor der Erleuchter im Jahr 301 den armenischen König. Und der König führte dann den neuen Glauben im ganzen Land ein. Seitdem hat die armenisch-apostolische Kirche ein eigenes Oberhaupt, den Katholikos. Sein Sitz liegt etwas außerhalb der Hauptstadt Jerewan, in einer weitläufigen, von Mauern umgebenen Klosteranlage. Hakob Markosian führt über das Gelände.
Wir stehen im religiösen Zentrum Armeniens in Echmiadzin, sozusagen im armenischen Vatikan.
In ganz Armenien wimmelt es nur so vor traditionsreichen Klöstern und Kirchen. Auch hier auf dem Gelände befindet sich eine der ältesten Kathedralen weltweit. Ein schlichter Bau aus Stein mit einer markanten Kuppel.
Das ist die Mutterkirche Armeniens, die Hauptkathedrale, die Grundmauer aus dem Jahr 303. Armenien hat im Jahr 301 Christentum als Staatsreligion erklärt und danach hat man diese Kirche gebaut.
Für viele Gläubige ist dieser Ort etwas ganz Besonderes. So wie für Polina Vadyushkina. Sie ist von Russland nach Armenien ausgewandert. Hat für das Oberhaupt der armenisch-apostolischen Kirche ein Bild gemalt und träumt davon, es ihm irgendwann persönlich hier in Echmiadzin zu überreichen. Ich mag diese Atmosphäre und die armenischen Kirchen. Ich habe angefangen, Ikonen zu malen, nachdem ich in Armenien Christin wurde. Ein paar dieser Ikonen habe ich schon an armenische Priester in Russland gegeben und jetzt möchte ich auch dem Katholikos ein Bild schenken. Als das Christentum in Armenien schon längst Staatsreligion war, dauerte es bei uns in Mitteleuropa noch viele Generationen, bis es sich durchsetzte. Diese lange Tradition ist in Armenien bis heute spürbar.
Einen Nachmittag im Monat, den hält sich Bischof Franz Jung strikt frei. Dann belegt er Semmeln, wischt Tische ab, sammelt Lebensmittelspenden ein und hört zu, wenn jemand schlecht drauf ist oder seine Lebensgeschichte loswerden will. Der Würzburger Oberhirte, der arbeitet nämlich ehrenamtlich in der Bahnhofsmission mit. Sogar unmittelbar vor dem Katholikentag und seinen vielen Verpflichtungen lässt er sich nicht davon abhalten. Das MKR hat ihn in der Bahnhofsmission besucht.
Na, was haben Sie? Fleisch.
Ja, zum Mitnehmen oder zum Hieressen? Noch einen Tee oder was?
Franz Jung bedient in der Würzburger Bahnhofsmission gerade einen wohnungslosen Mann. Er schenkt ihm Tee ein und wickelt eine belegte Semmel in eine Serviette. 4 Stunden lang steht der Bischof hinter einem Ausgabetresen. Die Besucher in der Bahnhofsmission sind zufrieden, wie der Würzburger Oberhirte hier seinen Dienst macht und zuhört.
Sehr schön und sehr gut, dass er weiß, um was los ist und dass es immer mehr wird mit den armen Menschen.
Das ist voll in Ordnung.
Der Mann ist freundlich, weltoffen und hat uns also in keinster Weise je enttäuscht.
Und immerhin arbeitet Franz Jung schon seit 7 Jahren in der Bahnhofsmission mit. Schon am Tag seiner Bischofsweihe hat er sich vorgenommen, nicht nur Besuche in Sozialeinrichtungen zu machen, sondern regelmäßig praktisch mitzuhelfen.
Vor der Weihe wird der Kandidat gefragt, ob er unter anderem eben auch bereit ist, den armen, Notleidenden und Heimatlosen zu dienen. Das habe ich damals versprochen. Dieses Versprechen war mir wichtig und ich habe seitdem gefragt, ja, wie kann man dieses Versprechen in Taten umsetzen?
Einige Zeit nach seiner Weihe hat er die Bahnhofsmission besucht und schlagartig wurde ihm klar, da will ich mitarbeiten. Seitdem lässt der Bischof lieber die eine oder andere Sitzung ausfallen als sein Ehrenamt. Das findet in seinem engen Terminkalender immer irgendwie Platz.
Man kann sich den ganzen Tag nur mit sich selbst beschäftigen, wenn man will. Also Termine gibt's genug. Aber mal zu sagen, nee, ich will aus dieser Blase raus, vielleicht mal in Kontakt mit dem wahren Leben. Das ist gewissermaßen eine heilige Zeit, ne? Das fällt nicht aus. Wir legen es so, dass es stattfinden kann.
In dieser heiligen Zeit ist der Bischof einfach einer von 45 ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Würzburger Bahnhofsmission. Die leitet Johanna Anken. Natürlich wird der Bischof auch gebraucht, um Tee und Kaffee zu kochen oder die Tische abzuwischen. Aber Johanna Anken merkt, dass seine Mitarbeit den Besuchern weit darüber hinaus hilft.
Einfach, weil unsere Menschen oft Ausgrenzung erfahren. Es wird ganz oft auf sie herabgeblickt, glaube ich. Und ich glaube, dass da jetzt jemand, der eigentlich ein hoher Würdenträger ist, sich nicht zu schade dafür ist, hier wirklich genauso wie alle anderen auch Brote zu schmieren. Dieses ganz Menschliche und Nahbare, das ist, glaube ich, schon nochmal eine ganz besondere Anerkennung, auch gerade für unsere Gäste.
Durch sein Ehrenamt dauert es auch immer etwas länger als geplant, wenn Franz Jung zu Fuß in der Stadt unterwegs ist. Denn da trifft der Bischof viele Bekannte aus der Bahnhofsmission.
Nach meinem ersten Dienst hier habe ich am nächsten Tag die Leute plötzlich in der Stadt gesehen. Ich hatte sie vorher nicht gesehen. Die Armen sind unsichtbar. Ne? Scham und Armut gehen miteinander einher. Gell? Man zeigt sich nicht. Aber plötzlich habe ich die Leute gesehen. Fand ich interessant. Ne? Plötzlich sieht man sie und sie sehen mich. Das ist auch schön. Ne? Also wenn wir uns begegnen in der Stadt, ist eigentlich immer schön.
Schwer fällt es dem Bischof allerdings, dass er oft weniger helfen kann, als er möchte. Hin und wieder vermittelt er jemanden an einen gemeinnützigen Caritasbetrieb. Vielen gelingt der Sprung zurück in einen geregelten Alltag jedoch nicht.
Das ist eine der wichtigen Lernerfahrungen, die ich am Anfang machen musste, die mir schwer zu schaffen gemacht hat. Gell? Man will irgendwie gerne helfen, denkt, das ist doch gar nicht so schwer, du musst doch nur mal dahin gehen oder mal da anrufen oder halt mal dich in Selbstdisziplin üben. Ne?
Nach jahrelanger Obdach- oder Wohnungslosigkeit, getrennt von der Familie, psychischen wie körperlichen Krankheiten, verlangt das von den Menschen aber oft mehr ab, als sie schaffen können. Der Bischof hat hohen Respekt davor, wenn es etwa Wohnungslosen überhaupt gelingt, einen strukturierten Tagesablauf zu haben und in die Bahnhofsmission zu kommen.
Man lernt, wie dünn das Eis ist, auf dem wir alle gehen, gell? Wenn man so Lebensgeschichten sieht, wo man denkt, mein Gott, das war jetzt ein Erlebnis, was jemanden total aus der Kurve gehauen hat, gell? Und der keinen Tritt mehr gefunden hat. Also das Eis ist ganz dünn, gell?
Die Arbeit in der Bahnhofsmission macht Bischof Jung jedes Mal nachdenklich. Und wenn er selbst nie auf dünnem Eis gehen musste, will er wenigstens diejenigen nicht allein lassen, die darauf eingebrochen sind. Aus Würzburg, Alois Bierl für das MKR.
das Kirchenradio.
Hunde, die können echte Seelentröster sein. Das wissen viele Tierbesitzer aus eigener Erfahrung. Und auch bei Menschen mit Demenz können die Vierbeiner viel bewirken. Im Café Malta in Wolfratshausen gab es vor kurzem daher tierischen Besuch. Drei Border Collies waren zu Gast und haben für viele strahlende Gesichter gesorgt. Mein Kollege Paul Hasel war dabei.
Hallo, Herr Janko.
Ja, wer kommt denn da?
Wir sind wieder da.
Es ist Dienstagnachmittag in der Malteser Geschäftsstelle in Wolfratshausen. Helmut Janka kommt mit seinen zwei Border Collies Alizé und Peaches zur Tür herein und zieht sofort die Aufmerksamkeit der Gäste im Café Malta auf sich. Die sieben Seniorinnen und Senioren, die sich in der Frühphase einer demenziellen Erkrankung befinden, freuen sich schon auf die Zeit mit den Hunden. Sie sitzen gemütlich auf der Couch und haben sich bis zur Ankunft von Helmut Janka die Zeit mit Gedächtnisspielen vertrieben. Jetzt aber geht's endlich los, erklärt Helmut Janka.
Jetzt gibt's eine Begrüßungsrunde für die Hunde. Die Hunde kennen die Menschen schon und wir haben immer Käsestückchen dabei und kleine Döschen, wo man die Deckel aufmachen muss, dass wir so ein bisschen beschäftigt sind alle miteinander. Und die Hunde warten schon, die freuen sich schon auf die Käsestückchen jetzt, die sie von den lieben Menschen hier kriegen.
Seit Juli 2025 besucht Helmut Janka mit seinen Border Collies regelmäßig die Gäste im Café Malta.
Ergeben hat sich eigentlich über einen Kontakt bei meinem Erste-Hilfe-Kurs bei den Maltesern. Da haben wir so ein bisschen darüber geredet, dass wir mit den Hunden in anderen Pflegeheimen unterwegs sind, dort Hundebesuche machen, dass wir Lesehund machen in der Bücherei, in Waldram. Ja, und dann kam einfach die Frage auf, ob wir nicht hier mal vorbeischauen können. Und dann haben wir das gemacht und so ging es dann los.
Also wenn Sie sagen, wieso sind die Border Collies jetzt besonders geeignet für so eine Runde wie hier?
Ich glaube, es sind fast alle Hunde geeignet. Man muss halt so ein bisschen einschätzen können, ob die Hunde ja nicht überfordert werden. Aber ansonsten, glaube ich, ist jeder Hund oder fast jeder Hund menschenbezogen. Und wenn man das so ein bisschen feststellen kann, dass die Hunde gern mit Menschen arbeiten, da haben die Border Collies natürlich einen Vorteil, weil es da so genetisch bedingt schon ist, dass sie auch darauf gezüchtet sind, mit den Menschen zu arbeiten, wenn man an die Hütehunde denkt.
Das hat jetzt hier niemand eigentlich Angst vor den Hunden?
Ja, habe ich auch noch nicht festgestellt. Liegt auch daran, dass die Menschen schon die Hunde kennen und dass die Hunde auch vorsichtig sind. Die gehen nicht hin, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, dass die Menschen das nicht wollen. Und wenn Abwehrhandlungen sind, wo die Hände so ein bisschen vorstecken, dann gehen sie einfach zurück. Das sind ja ausgebildete Therapiebegleithunde. Insofern wissen die das.
Stichwort Therapiebegleithund. Was kann das in einem Menschen auslösen, der Kontakt mit einem Hund? Was würden Sie sagen? Also was bleibt da jetzt heute für die Gäste im Café Malta zurück? Was können die dadurch auch mitnehmen nach Hause?
Also ich nehme an, dass die Hunde, weil sie unbefangen auf die Menschen zugehen, eigentlich bei jedem Menschen so ein bisschen Streichelreflex auslösen, Glücksgefühle auslösen. Und das hoffe ich, nehmen die Menschen auch mit, dass es einfach eine schöne Zeit war und für die Hunde auch eine schöne Zeit.
Und für Sie auch persönlich? Also Sie kommen auch gerne her, oder?
Für mich auch immer eine schöne Zeit, ja. Sind die Hunde beschäftigt und ich beschäftigt. Und das Wichtigste ist, dass wir den Menschen Freude bringen können.
Dietrich Dimpfel aus Geretsried ist einer der Gäste im Café Malta. Er mag die Hunde auch deshalb, weil sie Erinnerungen in ihm wecken.
Also ich bin ja mit einem Neufundländer aufgewachsen und habe also dadurch eine unheimlich enge Bindung zu Hunden. Und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn die Hunde da sind, weil die spüren das, wie man mit ihnen umgeht und dann sind die ganz lieb.
Am Ende des Nachmittags ist sich Dietrich Dimpfel mit den anderen Gästen und den ehrenamtlichen Demenzbegleitern einig. Der Besuch der Border Collies hat allen gut getan. Die Vierbeiner dürfen wiederkommen. Aus dem Café Malta in Wolfratshausen, Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Die ganze Reportage über das Demenzcafé der Malteser in Wolfratshausen gibt es in unserem Podcast Total Sozial. Jederzeit auf innehalten.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Seit Mittwoch treffen sich in Würzburg Katholiken und andere religiös Interessierte zum 104. Katholikentag. Insgesamt werden bis Sonntagabend 900 Veranstaltungen angeboten. An Christi Himmelfahrt hatten viele Besucher bereits ihre ersten Highlights.
Also ich finde, unser Tageshighlight war bei den Ständen, fand ich das schön.
Wir waren gerade bei den Schwestern der Erlösung. Das war eine tolle Ausstellung, waren schöne Gedanken dabei. War sehr ermutigend.
Ja, ich bin heute Mittag bei Frings fragt Dobrindt gewesen. Das war eine sehr anregende Diskussion.
Mein Highlight war die Kirchenmeile, weil man einfach ganz viele verschiedene Facetten auch nochmal von Kirche gesehen hat. Von konservativ bis sehr liberal und das einmal alles so zu sehen war sehr schön.
Aber ich fand eigentlich das Gespräch mit Alexander Dobrindt fand ich schon interessant heute. Aber ja, der Gottesdienst, klar, Christi Himmelfahrt ganz oben.
Konzerte, Gottesdienste, Esel und Weinwanderungen. Ziemlich bunt ist das Programm auf dem Kirchentag und klingt dann zum Beispiel so. Viva la Vida von Coldplay beim Konzert Orgel rockt. Allein dort waren 1400 Besucherinnen und Besucher. Und zum ersten Mal gibt es auf dem Katholikentag eine sogenannte Demokratiekirche. Die ist in der Marienkapelle und kostenlos für jedermann offen.
Es ist ein Experiment hier. Eine Demokratiekirche versucht, die Perspektiven von Menschen, die hier auf dem Katholikentag sind, zusammenzubringen mit Perspektiven von Menschen, die hier zufällig reinspazieren. Also eigentlich geht es vor allem um Dialog, vor allem um die Frage, wie stellen wir uns Gesellschaft vor, wo wollen wir hin, worauf wollen wir miteinander achten.
Drinnen verschiedene Stationen, die immer ausprobiert werden können, aber auch einzelne feste Workshops. Die Demokratiekirche ist sehr beliebt. Vor ihr müssen die Besucherinnen und Besucher häufig kurz warten.
Der Workshop, an dem ich eigentlich teilnehmen wollte, war schon ausgebucht. Und dann habe ich hier jetzt aber so Rederäume gesehen und dachte mir, naja, vielleicht ergibt sich ja jetzt ein spontaner Workshop. Und dann habe ich den Rainer kennengelernt. Und hier hat irgendjemand vor uns schon ein Plakat geschrieben, hoffnungsvolle Kirche, morgen. Und dann haben wir uns über dieses Plakat unterhalten und unsere eigenen Perspektiven drauf. Und das hat uns gut getan.
Die Kirche ist total voll. Die Leute sind da, die Leute unterhalten sich sehr intensiv. Ich glaube, das war eine sehr, sehr schöne und gute Entscheidung, das so zu machen.
Ebenfalls neu die Podcast-Bühne auf der Kirchenmeile. Dort sind bis Sonntag vor allem Menschen aus dem kirchlichen Podcast-Bereich zu Gast. Die Kirchenmeile ist eine Art Mini-Zeltstadt, in der sich Bistümer, Verbände und andere kirchliche Vereine präsentieren. Bei den Besuchern kommt sie größtenteils gut an.
Sehr schön und vielfältig, ne? Und mit sehr vielen kreativen Elementen, das finde ich immer sehr toll.
Ich finde die Kirchenmeile im Sonnenschein natürlich erheblich attraktiver als bei Regenwetter. Ich treffe hier auf Stände, wo ich nie gedacht hätte, dass es die sozusagen in der katholischen Community gibt und hüpfe vergnügt von Stand zu Stand.
Auf der Kirchenmeile war am Donnerstag auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast. Am Freitag schaute Bundeskanzler Friedrich Merz vorbei. Und auch sonst waren einige prominente Gäste unterwegs, unter anderem Willi Weitzel von Willi will's wissen oder Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Noch bis zum Sonntagabend wird auf dem Katholikentag über die drängenden Fragen der Kirche diskutiert. Trotz des kühlen Wetters werden an die 60.000 Besucher erwartet. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Jetzt im Mai treffen sich die Menschen in den Pfarreien oft zu einer Andacht, die der Gottesmutter Maria gewidmet ist. Was genau hinter diesen Mai-Andachten steckt, dazu jetzt mehr in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die Mai-Andacht. Erklärt von Willi Witte.
Mai-Andachten zählen zu den am weitesten verbreiteten und beliebtesten Andachtsformen in der katholischen Kirche. Diese Andacht ist ein Wortgottesdienst, bei dem die Gottesmutter Maria verehrt wird. Jetzt im Frühjahr, wenn alles blüht, ist auch die Verehrung von Maria besonders stark. Sie wird ja oft mit einer Rose oder einer Lilie, dem Symbol für die Reinheit, verglichen. Das hängt auch mit dem Dogma der unbefleckten Empfängnis zusammen, das Papst Pius IX. Verkündet hat. Dabei geht es nicht um Marias jungfräuliche Geburt des Christuskindes, sondern um sie selbst, die frei von der Erbsünde empfangen worden war. Die Andachten zur Ehren Marias finden meist abends in Kirchen, aber oft auch im Freien und sogar bei privaten Hauskapellen statt. Die Geräusche und Gerüche der Natur schaffen einen Rahmen der Ruhe und bilden einen Gegenpol zum hektischen Alltag. Sie verbinden Volksfrömmigkeit und liturgische Elemente. In der Kirche wird dazu eine Marienstatue oder ein Marienaltar besonders festlich mit Blumen geschmückt. Ein Symbol für die Schönheit der Schöpfung und für neues Leben, das im Mai überall sichtbar wird. Maria wird dabei oft als Fürsprecherin und als Zeichen der Hoffnung angesprochen. Im Zentrum stehen meist Marienlieder, Gebete, kurze Meditationen und der Rosenkranz. Man geht davon aus, dass die ersten Maiernacht im 18. Jahrhundert in Italien gefeiert wurden. Von dort aus verbreiteten sie sich im 19. Jahrhundert über die Schweiz, Frankreich und Belgien. Die allererste Maiernacht auf deutschem Boden wurde hier bei uns im Erzbistum München und Freising gefeiert. Und zwar von drei Ordensfrauen vom Orden der Schwestern vom Guten Hirten am 1. Mai 1841.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.